Wie kam es denn dazu, dass Sie sich mit den Lehren von Trapp auseinandergesetzt haben?
Also, als ich hier nach Halle kam, wurde mir sehr deutlich, sehr schnell deutlich, dass in diesem mitteldeutschen Raum für die Geschichte gerade der Lehrerbildung, für die ich ja hier verantwortlich mit war, sehr viel erstmals geschah. Dazu gehören Wolfgang Radtke, der in Köthen ein erstes Lehrerbildungsinstitut mitgründen konnte und das schon 1618. Dann kam natürlich Franke mit seinen Anstalten dazu, wo Wurzeln erster systematischer Lehrerbildung auch entwickelt worden sind. Und noch im 18. Jahrhundert, also der Ruf für Ernst Christian Trapp auf den Lehrstuhl für Pädagogik, Philosophie und Pädagogik mit der Zielsetzung, hier in Halle eine Lehrerbildung auf philanthropischer Grundlage aufzubauen. Und das war schon also für die damalige Zeit ein wichtiger Schritt, etwas, was es vorher so noch nicht gab. Damals wurde man Lehrer, meist nach einem Theologiestudium auf dem Weg hin zu einer besser dotierten Pfarrei. Lehrer sein auch für gelehrte Schulen war also nicht unbedingt etwas, was man damals anstrebte. Aber gerade deshalb sollte jetzt Lehrerbildung als ein eigenständiges Studium eingerichtet werden, Pädagogik dabei als Grundlage, um eben auch über die Lehrerbildung etwas für die Schulverbesserung zu tun. Das war um diese Zeit noch unter Friedrich II., dem damaligen König von Preußen, ein Ziel, etwas zur Schulverbesserung und zur Verbesserung gleichzeitig auch der Universität hier in Halle insgesamt zu tun. Von daher ist die Berufung von Ernst Christian Trapp eingebunden in Bemühungen des preußischen Staates zur Verbesserung der Universitäten und der Bildung.
Jetzt ist Ernst Christian Trapp ja in Schleswig-Holstein geboren. Wie kam es, dass er dann ausgerechnet in Halle diesen ersten Lehrstuhl für Lehrerbildung antreten durfte? Warum wurde ihm das angeboten?
Das ist eigentlich, wenn man das historisch nochmal zurückerinnert, gar kein so allzu großer Zufall. Denn in der Region um Hamburg und in Schleswig-Holstein, das ja damals noch dänisch geleitet wurde, also dem dänischen König unterstand, hatten schulbezogene Reformen gewissermaßen einen erheblichen Vorlauf vor Preußen. Es gab dort aufklärerische Kreise in Hamburg, die schon früh englische Autoren, John Locke zum Beispiel, aufnahmen und seine neuen Erziehungsvorstellungen diskutierten, in Zeitungen publizierten und diskutierten und eben auch erste Ansätze für einen veränderten Unterricht. Und dazu, zu diesem Kreis, gehörte auch der Lehrer, bei dem Ernst Christian Trapp dann zur Schule gegangen ist, der eben schon um 1760 anfing, sich mit verändertem Unterricht zu beschäftigen. Und das Interessante ist, Ernst Christian Trapp war ein guter Schüler und ist mit Hilfe seines Lehrers Ehlers, ist es ihm gelungen, obwohl der finanzielle Hintergrund der Eltern nicht so war, zum Studium nach Göttingen zu gehen und dort also ein Studium anzufangen, das schon das Ziel hatte, Lehrer zu werden. Und das war eine große Ausnahme schon zu der damaligen Zeit. Trapp ist zu der damaligen Zeit einer der wenigen gewesen, die durch eigene Schulzeit schon fortschrittlichere Unterrichtsverfahren kennengelernt hatten, aber auch eine Praxis anfing, die diese neueren Lehrformen umsetzte. Und dies führte einerseits dazu, dass er in das damals sehr berühmte Philanthropien nach Dessau berufen wurde und vom Philanthropien dann eben den Ruf nach Halle erhielt.
Jetzt waren die Ansätze, die Trapp da verfolgt hat, das waren durchaus auch im heutigen Sinne noch recht moderne, um da vielleicht mal ein kleines Zitat einzuschieben von ihm. Es kann keine pädagogischen und didaktischen Regeln und Grundsätze geben, keine Maximen der Schulreform, die nicht von Fall zu Fall geändert, an die jeweiligen Umstände angepasst und korrigiert werden müssten. Das klingt erstmal recht modern. Wie würden Sie denn die Grundsätze seiner pädagogischen Lehren so zusammenfassen?
Eine der wichtigsten Grundsätze, die Trapp mit verfolgt hat für den Unterricht, ist, dass dieser immer beginnen soll bei dem Begriffsverständnis der Schüler selbst. Also es sollte weggeführt werden von dem Pauken eines fest vorgegebenen Stoffes, was lange Zeit bis weit ins 19. Jahrhundert durchaus üblich war, sondern es sollten möglichst in Unterhandlungen, in Unterhaltungen mit den Schülern Begrifflichkeiten, Zusammenhänge entwickelt werden. Er nannte das damals natürlichen Unterricht, also sozusagen Erkenntnisse, Ideen, Begriffe aus dem Gespräch heraus entwickeln. Dazu braucht es eine anschaulichen Grundlage. Und ich denke, auch heute ist in der pädagogischen Diskussion durchaus im allgemeinen Duktus mit enthalten, dass die Kinder einfach nur auswendig lernen sollen, sondern dass sie sinnhaft lernen sollen. Das heißt, dass immer die Brücke von ihren eigenen Erfahrungen und der anschaulichen Umwelt hin zur neuen Erkenntnis gelegt werden soll. Und das ist etwas, was die Philanthropen und dabei damit auch Trapp zur Grundlage ihres Unterrichts machen wollten. Und insoweit ist das voll modern, auch wenn es schon über 200 Jahre zurück entwickelt worden ist. In seinem Versuch einer Pädagogik, einem ersten Versuch, pädagogische Ideen der damaligen Zeit systematisierend darzustellen, wird ein oberstes Ziel für Erziehung dargestellt, das durchaus heute diskussionswürdig ist, nämlich das oberste Ziel für Trapp ist die Entwicklung von Glückseligkeit. Das faltet er aus, was alles zu Glückseligkeit, zu einem Glücklichsein in der Welt gehört. Und wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, dann steckt auch in dieser Zielsetzung eine fortschrittliche Dimension. Ich glaube sogar etwas, was wir heute erst noch einmal gewinnen müssen als ein Verständnis, dass dies mit Zielen von Schule und Unterricht verbunden sein soll. In einer Zeit, in der mehr auf abfragbare Ergebnisse hin unterrichtet wird, ich erinnere nur stichwortartig an die PISA-Tests, da ist der Blick auf das Kind, seine Entwicklung hin zum Glück als Ziel von Unterricht schon etwas, was heute noch wichtig wäre und bedenkenswert sein sollte. Dieses natürliche Lernen und als Zielsetzung das Glück für den schulischen Zusammenhang, das ist schon bedeutsam. Und eins will ich noch ergänzen, Trapp war gewissermaßen der Erste, der eben offiziell und offen forderte, dass Erziehen und Unterricht als eine eigene Kunst studiert werden sollte. Dass also nicht mehr Lehrerdasein zukünftiger Lehrer gewissermaßen ein Abfallprodukt des Theologiestudiums sein sollte, sondern auf der Grundlage der Theorie, der Pädagogik als Wissenschaft eben ein eigenes Studium werden sollte. Und da kann man sagen, auch da sind wir eigentlich heute auch noch entfernt davon, denn der Kern dessen, was zukünftige Lehrer studieren, ist bei weitem nicht Pädagogik, sondern es ist Fachwissenschaft. Und von daher ist auch an dieser Stelle der Rückbezug auf Trapp noch etwas, was hier Diskussionen anheizen könnte.
Jetzt haben Sie schon erwähnt, Trapp war also auch Anhänger der philanthropischen Pädagogik, das heißt übersetzt der menschenfreundlichen Pädagogik, und hat eben außerdem, davon haben Sie eben auch gesprochen, Ansätze einer empirischen Pädagogik eben auch gegründet. Wie sahen diese Ansätze denn damals aus?
Ja, da hat sich Trapp durchaus an naturwissenschaftlichen Entwicklungen und an der Medizin orientiert und sagte in gründlicher Beobachtung steckt viel mehr an Erkenntnispotenzial für Erziehung und Unterricht drin, als in der Tradierung von Ideen, die Sokrates und andere in der früheren Zeit hatten, die sich ja die konkrete Situation, in der wir hier und heute leben, Kinder aufwachsen, gar nicht kannten. Von daher ist es fraglich, ob Pädagogik gelernt werden kann oder eine erziehungswissenschaftliche Theorie entwickelt werden kann, eben durch das Weitergeben von Ideen gut früherer Zeiten oder nur dazu. Es bedarf der differenzierten und gründlichen Beobachtung des Erreichens vielfältiger Beobachtungen, um hinterher daraus aus den Beobachtungen, ähnlich wie aus Experimenten und aus Naturbeobachtung, Regeln für das Erziehen ableiten zu können. Das ist damals die Idee gewesen und insoweit auch orientiert an anderen Wissenschaften durchaus fortschrittlich gewesen. Nur waren natürlich die Rahmenbedingungen für ihn überhaupt nicht so, dass er dies während seiner Zeit als Professor hier auch nur ansatzweise verwirklichen konnte, weil ein Einzelkämpfer, und das ist er gewissermaßen damals für den pädagogischen Bereich gewesen, kann diese Art umfangreiche Forschung und Beobachtung ja gar nicht leisten. Er selbst hat allerdings ziemlich umfangreiche Beobachtungen der Kinder vorgelegt, die unter seiner Treuung standen.
Ja, Trapp war also Einzelkämpfer, haben Sie gerade gesagt. Seine Ideen für die Pädagogik sind zumindest kurzfristig eher nicht angekommen. Das zeigt sich auch gerade im 19. Jahrhundert, wo es eben die Bildungsreform von Wilhelm von Humboldt gab, die dann eher zum Beispiel wieder zur Auswirkung hatte, dass eben Klassenprivilegien in der Bildung wieder eine ganz große Rolle gespielt haben, was auch entgegen der Ideen der Philanthropen stand und auch entgegen der Ideen Trapps. Kurzfristig haben seine Ideen also keinen Bestand gehabt, aber was ist denn langfristig davon geblieben? Welche Lehren von Trapp lassen sich zum Beispiel auch heute noch im pädagogischen und lerndidaktischen Schaffen, zum Beispiel an der MLU, wiederfinden?
Bevor ich da gleich drauf eingehe, nur noch eine historische Kleinigkeit. Trapp hat 1783 Halle verlassen und als Nachfolger von Ernst Christian Trapp ist Friedrich August Wolf berufen worden, eigentlich auch noch für Philologie und Pädagogik. Er sollte also eigentlich die pädagogische Arbeit fortsetzen. Friedrich August Wolf aber war eher geneigt, Philologie und Altertumswissenschaften als Wissenschaften an der Universität auszubauen. Und insoweit ist der Nachfolger von Ernst Christian Trapp einer der Väter des Neuhumanismus geworden, auf den Sie ja durch den Verweis auf Humboldt gerade nochmal hingewiesen haben. Also in Halle ist gewissermaßen im Zusammenhang mit Trapp der Übergang vom Philanthropismus als Orientierung von Lehrerbildung zum Neuhumanismus als Kernbestand der Lehrerbildung für lange Zeit geworden. Nur das als kleine Anmerkung. Wir sind gerade dabei, eine Ausstellung vorzubereiten, die im April nächsten Jahres zum 200. Todestag von Trapp stattfinden wird. Und da wird dieser Zusammenhang, den ich eben kurz nur andeutete, etwas ausführlicher dargestellt. Zu Trapp kann man einmal sagen, dass er im Auseinandersetzungsprozess des Neuhumanismus gegen den Philanthropismus in weiten Strecken im 19. Jahrhundert kaum zur Kenntnis genommen wurde und wenn, dann mit einem negativen Akzent. Er sei in Halle gescheitert. Erst ab 1900 etwa, also fast 100 Jahre, mehr als 100 Jahre nach seinem Wirken hier in Halle, ist noch einmal herausgearbeitet worden, welche Bedeutsamkeit sein erstes Werk, der Versuch einer Pädagogik für die Theoriebildung hatte. Und in dem Zusammenhang ist stückweise sein Werk und sein Wirken, denn er hat, nachdem er hier in Halle war, noch lange umfangreich und differenziert über Schule und Unterricht publiziert. Erst im Nachgang ist der Wert seiner Arbeiten wieder gewürdigt worden. Im gewissen Sinne sind wir auch, also hier in der Region ist nach 45 in der Pädagogik verschiedentlich über Trapp geforscht worden. Also insoweit hat Halle die Ideen aufgegriffen und in die Lehre mit einbezogen. Und insoweit ist es auch kein Zufall, dass vor etwa 10 Jahren ein Relief in den Frankischen Stiftungen eröffnet wurde oder eingerichtet wurde, das an Trapp erinnert. Und letztlich hier die Veranstaltung, auf die wir gerade hinzielen, zum 200. Todestag zeigt, dass sein Andenken hier in Halle bewahrt bleibt. Wichtig, denke ich, ist nicht nur rein die Tatsache, dass er der erste Professor für Pädagogik an einer deutschen Universität war, sondern eben auch, dass seine Ideen, dass Erziehen und Unterricht als eigene Kunst zu studieren seien, eben für heute immer noch bedeutsam sind. Das ist, wie ich vorhin schon ausführte, eine Zielsetzung, die deutlich macht, dass es eben nicht nur auf fachliche Qualität ankommt, sondern dass Erziehen immer mehr ist als Unterricht gestalten und also insoweit eine eigene intensive Vorbereitung braucht, benötigt, die es leistet, dass das Eigenrecht des Kindes im Erziehungs- und Aufwachsensprozess Berücksichtigung findet und mit den Erwartungen der Gesellschaft eben in Verbindung gebracht wird, ohne dass das Kind auf der Strecke bleibt. Das sind Ideen, die heute auch natürlich in der pädagogischen Diskussion intensiv weitergeführt werden. Und der letzte Punkt, den ich in diesem Zusammenhang noch ansprechen möchte, ist eben dieses natürliche Lernen, gegenwärtigen Erkenntnisstand des Kindes zum Ausgangspunkt von Lern- und Entwicklungsprozessen machen. Nicht das Kind überfahren mit Dingen, ich sag mal, zuschütten, dass es gar nicht verarbeiten kann. Ich denke, diese Ideen sind auch heute noch bedeutsam und wert, weitergeführt zu werden.